herzlich willkommen zum Thieme-Podcast Ihrer Fachzeitschrift Zahnmedizin Up to Date. Heute mit einem Beitrag zum Thema Der Zahnarzt im Rechtsstreit. Ein Beitrag von Karl Rudolf Strattmann. Einleitung.
Unser tägliches Leben wird immer häufiger juristisch überprüft. Rechtsstreitigkeiten nehmen zu. Als Zahnarzt kann man auf verschiedene Weise darin eingebunden werden. Es sei hier angemerkt, dass Streitigkeiten, die mit Vermietern, Mitarbeitern oder mit der Kassenzahnärztlichen Vereinigung aufgrund der Abrechnung geführt werden, hier nicht behandelt werden. Demnach befasst sich dieser Beitrag mit Streitigkeiten, die der Zahnarzt mit einem Patienten führt oder in die der Zahnarzt von einem Kollegen oder einem Patienten hineingezogen wird. Am häufigsten werden die Sachverhalte vor dem Zivilgericht verhandelt, gefolgt vom Strafgericht und dem Sozialgericht. Wie kann nun der Zahnarzt an einer gerichtlichen Streitigkeit beteiligt werden? Dabei sind drei Positionen möglich: als Kläger, als Beklagter oder als Sachverständiger, Zeuge, Sachverständiger.
Zuständigkeit der Gerichte.
Das Zivilgericht ist für bürgerliche Rechtsstreitigkeiten zuständig und Teil der ordentlichen Gerichtsbarkeit. Die Verfahren sind öffentlich und in der Zivilprozessordnung geregelt. Die staatlichen Zivilgerichte sind das Amtsgericht, Landgericht, Oberlandsgericht und der Bundesgerichtshof. Zuständig für Verfahren bis zu einem Streitwert von 5.000 Euro und einige Spezialzuständigkeiten ist das Amtsgericht. Für Verfahren mit einem Streitwert über 5.000 Euro ist das Landgericht zuständig. Das Rechtsmittel der Berufung ist gegen Endurteile der Amtsgerichte, soweit der Wert des Beschwerdegegenstands 600 Euro übersteigt oder wenn das Amtsgericht die Berufung zugelassen hat, und gegen erstinstanzliche Urteile der Landgerichte zulässig. Über das Rechtsmittel der Berufung entscheidet dann die jeweilige übergeordnete Instanz. Gegen Urteile der Berufungsinstanz ist das Rechtsmittel der Revision möglich, soweit diese zugelassen wurde. Die Parteien müssen sich außer in Verfahren vor den Amtsgerichten durch einen Rechtsanwalt vertreten lassen. Strafgerichte sind zuständig für die von den Staatsanwaltschaften vorgelegten Verfahren. Meist sind dies Anklagen wegen strafrechtlicher Vergehen oder Verbrechen. Auch sie sind Teile der ordentlichen Gerichtsbarkeit. Zuständig sind das Amtsgericht, Landgericht, Oberlandsgericht und der Bundesgerichtshof, was sich je nach Schwere und Umfang der vorgeworfenen Tat richtet. Gegen Entscheidung ist die Berufung bzw. die Revision zulässig. Gegen Entscheidung der Landgerichte und der Oberlandsgerichte ist das Rechtsmittel die Revision. Die Sozialgerichte sind zuständig für öffentlich-rechtliche Streitigkeiten, unter anderem in Angelegenheiten der gesetzlichen Krankenversicherung und Vertragsarztangelegenheiten. Die erste Instanz ist grundsätzlich das Sozialgericht, Berufungs- und Beschwerdeinstanz das Landessozialgericht und Revisionsinstanz das Bundessozialgericht.
Der Zahnarzt als Kläger.
Vor dem Zivilgericht werden die meisten Prozesse geführt, in denen es in der Regel um einen Honorarstreit geht.
Grundsätzliche Fragen.
Bei einem Rechtsstreit wegen Honoraren entstehen für den Behandler häufig Kosten, meist durch zeitraubende Bürokratie. Deshalb soll hier kurz darauf eingegangen werden, welche grundsätzlichen Fragen man sich im Zusammenhang mit dem Problem des möglichen Rechtsstreits stellen sollte.
Zahlungsverhalten.
Das Zahlungsverhalten von Patienten wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst. Durch den sensiblen und individuellen Umgang damit kann möglicherweise ein Prozess verhindert werden.
Stammpatienten und Neupatienten.
Ein Patient wird immer bezahlen, wenn er die Praxis zufrieden verlassen hat. Wenn er im Moment nicht zahlen kann, wird er den Behandler ansprechen und eine Lösung suchen. Ein Patient, der auf eine letzte Mahnung nicht reagiert, hat dafür einen Grund. Ein Telefonat kostet in diesem Fall weniger Geld und Arbeit als später ein Rechtsstreit. Möglich ist zum Beispiel, dass es in der Praxis einen Vorfall gegeben hat, der dem Behandler nicht bekannt und Anlass für den Patienten ist, nicht zu zahlen.
Merke: Zufriedene Patienten zahlen ihre Rechnung.
Das Vertrauensverhältnis zu Stammpatienten verhindert im Allgemeinen Zahlungsprobleme. Anders verhält es sich mit Patienten, die neu in der Praxis sind. Patienten, die nur bezahlen, weil sie etwas unterschrieben haben, werden kaum als neue Patienten ein Leben lang betreut werden können. Oder diese werden selten ihre Freunde, Verwandten und Bekannten in die Behandlung empfehlen.
Erwartung des Patienten.
Der Kernpunkt ist die individuelle Erwartung, mit der jeder Patient in die Praxis kommt. Diese ist ihm manchmal selbst nicht bewusst. Es ist Aufgabe des Behandlers, sie in Erfahrung zu bringen. Idealerweise ist diese Erwartung nicht nur zu erfüllen, sondern sogar zu übertreffen. Erst wenn der Patient das Gefühl hat, dass die Leistung nicht ihr Geld wert ist, wird er nicht bezahlen.
Merke, genau wie die adäquate Therapiewahl spielen die Erwartungen des Patienten eine immens wichtige Rolle. Kommunikation.
Es empfiehlt sich bei Zahlungsverzug eines Patienten, diesen persönlich anzurufen, um den Grund dafür in Erfahrung zu bringen. Ein solches Gespräch bedarf guter Vorbereitung. Dazu können einige selbstkritische Fragen helfen.
Telefongespräche.
In einem solchen Gespräch ist es ratsam, offene Fragen zu stellen. So hat der Patient die Möglichkeit zu reagieren. Falls die Ursache für die fehlende Zahlung in einer Unzufriedenheit mit der Praxis liegt, wird man etwas Interessantes über die Praxis oder die Praxisführung lernen und die Gelegenheit bekommen, diese Probleme zu beheben.
Ein Tipp: Die Abschlussbesprechung.
Eine elegante Vorgehensweise, um solche doch unangenehmen Telefonate zu vermeiden, wäre zum Beispiel die Einladung des Patienten zu einer abschließenden Sitzung. Dieser Termin sollte etwa 2 Wochen nach völligem Behandlungsabschluss liegen. Hier besteht dann Gelegenheit, bei ausreichend eingeplanter Zeit die Arbeit kritisch anzuschauen und eventuelle Probleme zu beheben. Wenn es gelingt, aus diesem Patienten einen zufriedenen Patienten zu machen, hat die gesamte Praxis einen Gewinn davon. Denn der Patient wird der Praxis treu bleiben. Entweder man erfährt also etwas, das noch geändert werden sollte, oder im günstigsten Fall holt sich der Behandler ein Lob für die perfekte Arbeit persönlich ab.
Zahlungsengpässe im Vorfeld klären.
Eine mit aller Sorgfalt geplante Behandlung einschließlich Prophylaxe, Nachkontrolle und dem Ansprechen von möglichen Problemen, die bei der Behandlung auftreten können, gibt dem Patienten schon im Vorfeld einen Überblick über das, was auf ihn zukommt. Der Patient braucht zudem ausreichend Zeit, seine finanzielle Belastung mit den Erstattungsstellen abzuklären. Wird dann bemerkt, dass der Patient nicht bezahlen kann, hat man die Möglichkeit, auf eine kostengünstigere Variante umzuschwenken, Ratenzahlungen zu vereinbaren, etc.
Missverständnisse vermeiden.
Missverständnisse treten oftmals bei Implantattherapien auf. Gerade wenn Implantation und prothetische Versorgung von 2 verschiedenen Behandlern geleistet werden, muss der Patient explizit vor Behandlungsbeginn auf alle entstehenden Kosten für Chirurgie und Prothetik hingewiesen werden. Dabei ist daran zu denken, dass bei einem gesetzlich versicherten Patienten auch die Betäubungen, die Röntgenbilder und die Nachbehandlungen privat liquidiert werden müssen. Gerade bei großen prothetischen Arbeiten sind Wax-Up- und Planungsmodelle unabdingbar, um die Therapie und deren Kosten im Vorhinein möglichst genau zu planen.
Merke, die Planung gilt als ein Versprechen an den Patienten, seine Bedürfnisse für den zugesagten Preis zufriedenzustellen. Ein Fallbeispiel: Implantatprothetik. Anamnese.
Ein Mann Mitte 50, der seine Zähne durch Parodontitis verloren hat, ist mit seiner Prothese unglücklich. Es handelt sich um einen Machertyp, der alles im Griff hat und immer sehr wenig Zeit, auch für die Behandlung. Ihn stört, dass er seine Zähne aus dem Mund herausnehmen muss, um diese zu säubern. Zudem fühlt er sich zu jung für Zähne im Glas.
Therapie.
In diesem Fall sind im Oberkiefer und im Unterkiefer Implantate inseriert und mit einer festsitzenden Brücke versorgt worden.
Prozessverlauf.
Der Patient hat nur einen geringen Teil der Rechnung bezahlt. Der größte Anteil wurde dann juristisch eingeklagt. Juristisch tauchte zusätzlich die Frage auf, ob nicht auch 1 bis 3 Implantate weniger hätten ausreichend sein können.
Gutachtersicht.
Die Implantate waren gut inseriert und waren osseointegriert. Die prothetische Versorgung entsprach von Seiten des Gutachters den Regeln der zahnärztlichen Kunst.
Patientensicht.
Der Patient zeigte sich mit dem Kaukomfort der neuen Arbeit sehr zufrieden. Das Grundproblem bestand allerdings in diesem Fall in der Kommunikation zwischen Behandler und Patient. Letzterer war im Vorfeld nicht genügend aufgeklärt worden, dass die Reinigung einer implantatgetragenen Brücke mit deutlich mehr zeitlichem und geschicklichem Aufwand verbunden sein wird als ein herausnehmbarer Zahnersatz. Und genau diese einfache Handhabung des Zahnersatzes war sein Anspruch an die Therapie, der durch komplexe Implantatprothetik natürlich nicht erfüllt werden konnte.
Fazit.
Auch wenn dieser Streit juristisch gewonnen scheint, ist sehr viel Zeit verloren gegangen, die lukrativer in die Behandlung anderer Patienten hätte investiert werden können.
Ablauf bei Honorarstreitigkeiten.
Kommt der Patient der Liquidationsforderung des Zahnarztes trotz aller klärenden Versuche nicht nach, wird nach dem klassischen Mahnverfahren zunächst der Erlass eines Mahnbescheids, in der Regel durch den Rechtsanwalt, beantragt.
Mahnbescheid.
Diese Zahlungsaufforderung wird von Amts wegen zugestellt und wenn sich der Patient nicht in der dafür vorgesehenen Frist verteidigt, kann hieraus die Zwangsvollstreckung betrieben werden. Allerdings kann der Patient auch formlos und zunächst ohne Begründung Widerspruch gegen den Mahnbescheid einlegen. Dann kommt es zu einer Verhandlung vor einem Zivilgericht.
Prüfen der Akten.
In diesem Fall sollte der Behandler zunächst einmal die Karteikarte und die Rechnung anschauen und auf Ungereimtheiten überprüfen. Empfehlenswert ist auch immer das Konsil mit einem befreundeten Kollegen.
Beweisbeschluss.
Der Patient wird irgendwann einen Grund für seine Zahlungsverweigerung angeben müssen. Das Gericht wird dann den Sachverhalt aufklären. Dafür wird es einen sogenannten Beweisbeschluss erlassen.
Merke, der Beweisbeschluss beinhaltet die Fragen, die der Gutachter beantworten soll.
Der Behandler sollte dafür sorgen, dass diese Fragestellungen beantwortbar und konkret formuliert sind. Der Beweisbeschluss sollte nicht alleine dem Rechtsanwalt überlassen werden, da ihm häufig der zahnmedizinische Sachverstand fehlt. Die Feststellung, ob eine gesamte Behandlung in einem fraglichen Zeitraum den Regeln der zahnärztlichen Kunst entspricht, ist nicht empfehlenswert, kann sie doch als sogenannter Ausforschungsbeweis angesehen werden. Es wird also eruiert, ob im Rahmen der Behandlung Dinge vorgefallen sind, die nicht den Regeln der zahnärztlichen Kunst entsprechen. Aufklärungsfehler, die mit der streitgegenständlichen Behandlung in keinem Zusammenhang stehen, können dann zum Thema des Prozesses werden. Letzteres bedeutet, dass die komplette Therapie vom Gutachter bewertet wird und alle im Laufe der Behandlung getroffenen Maßnahmen vom Gutachter ausgewertet werden.
Kave. Ein Ausforschungsbeweis ist zu vermeiden. Zuständiges Gericht.
Die Zuständigkeit der Gerichte ist abhängig vom Streitwert des Verfahrens.
Amtsgericht.
Bis zu einem Streitwert von 5.000 Euro ist das Amtsgericht zuständig. Dort werden die Fälle dem Namen nach einem Richter zugeteilt. Beim Amtsgericht sind Richter tätig, die nicht speziell in medizinischen oder zahnmedizinischen Fragen versiert sind. Die fachliche Kompetenz kann in erster Näherung nur über die Anwälte der Parteien in das Verfahren eingebracht werden. Dies erklärt manche Urteile, die uns aus zahnärztlicher Sicht zunächst seltsam erscheinen. Bis zu einem Beschwerdegegenstand von 600 Euro sind Berufungen vor ein höheres Gericht nicht möglich, es sei denn, die Berufung wurde ausdrücklich zugelassen.
Landgericht.
Überschreitet der Streitwert den Betrag von 5.000 Euro, ist das Landgericht zuständig. Auf den Ebenen der Landgerichte können spezielle Kammern für medizinische Fragestellungen eingerichtet werden. Diese Kammern befassen sich tagtäglich mit medizinischen Sachverhalten und sind damit in Belangen der Zahnmedizin bewandert. Ein Ausgleich unterschiedlicher Lehrmeinungen wird durch das Zurateziehen verschiedener Gutachter gewährleistet.
Der Patient als Kläger.
In diesem Fall ist der Patient mit ihrer Behandlung nicht zufrieden. Es hat möglicherweise einen Zwischenfall gegeben, zum Beispiel die zum Glück eher seltene Verletzung eines Patienten. Sehr viel häufiger finden sich hier Kommunikationsprobleme. Je schwieriger die Ausgangssituation ist und je mehr von Seiten des Behandlers versprochen wird, desto schwerer ist es, das Versprechen einzulösen. Kommen dann unvorhergesehene Komplikationen hinzu, wie zusätzliche Anproben, endodontische Zwischenfälle etc., wird die Geduld des Patienten bei unzureichender Aufklärung auf eine harte Probe gestellt. Er wird dann normale Eingewöhnungsprobleme nur gering tolerieren. Schon im Vorgespräch sind mit dem Patienten passende Lösungen gemeinsam zu erörtern. Die schlussendliche Therapievariante muss angezeigt sein und der Patient muss einverstanden sein.
Merke, mit Dingen, die er nicht verstanden hat, kann der Patient sich nicht einverstanden erklären. Ein Fallbeispiel. Bisslage.
Bei umfangreichen Eingriffen ist es ratsam, die neue Bisslage zunächst auszutesten. Dafür sind im Labor gefertigte Provisorien nötig. Diese müssen passen und dürfen nicht verloren gehen oder zerbrechen. Wenn nun der Patient mit Beschwerden vorstellig wird, ist besondere Aufmerksamkeit geboten. Problematisch ist das Argument des Zahnarztes, bei der endgültigen Versorgung wird das besser. Der Patient wird das auf alle Probleme beziehen und nicht nur auf das Lösen und das Zerbrechen der provisorischen Kronen. Dies wird er auch auf die Schmerzen in der Muskulatur oder im Kiefergelenk beziehen und möglicherweise davon nichts berichten. Wieso sollte er auch? Denn er hatte ja das Versprechen, dass mit dem endgültigen Zahnersatz alles behoben sein wird.
Ablauf des Klageverfahrens.
Im Folgenden wird der chronologische Ablauf des Klageverfahrens beschrieben.
Vorwürfe und Beweisbeschluss.
Wenn die Klageschrift dem Gericht vorliegt, erhält der Behandler eine Abschrift der Klageschrift mit den Vorwürfen, die erhoben werden. Nun ist es angeraten, sich anwaltlicher Hilfe zu versichern und die Haftpflichtversicherung einzuschalten. Die Briefe des Gerichts gelangen dann direkt zum beratenden Anwalt. Das Gericht wird, soweit beantragt, dann relativ schnell einen Beweisbeschluss erlassen. Der Umgang mit diesem Beweisbeschluss ist weiter oben bereits erläutert worden.
Bestellen eines Gutachters.
Da das Gericht nicht über Sachverstand in zahnmedizinischen Belangen verfügt, wird es einen Gutachter benennen. Dieser muss die Fragen des Beweisbeschlusses beantworten. Der Gutachter oder bereits das Gericht wird dann Beweise haben wollen, um den Sachverhalt aufzuklären. Dazu wird vom Patienten eine Liste aller Zahnärzte gebraucht, die er aufgesucht hat. Ob dort Behandlungen vorgenommen wurden, kann ein Patient vielleicht nicht entscheiden. Der Gutachter kann dies hingegen bewerten.
Beweisdokumentation.
Vom Zahnarzt wird die Behandlungsdokumentation erwartet.
Merke, die Behandlungsdokumentation muss in jedem Fall vollständig sein.
Neben der eigentlichen Karteikarte gehören dazu die abgerechneten Heil- und Kostenpläne mit Anlagen, PAR-Pläne, Befunde, wenn sie separat aufgeschrieben wurden, Briefe, die geschrieben wurden, Funktionsbefunde, wenn sie nicht in der Karteikarte abgeheftet sind, angefertigte Röntgenaufnahmen, angefertigte Diagnosemodelle mit den Diagnosen und soweit vorhanden die Arbeitsmodelle.
Praxistipp: Karteikartenführung.
In der Kartei müssen die Leistungen chronologisch erfasst sein. Neben der Dokumentation für die Abrechnung sind zusätzliche Eintragungen erforderlich. Es muss ersichtlich sein, aus welchem Material die Füllungen sind und wo diese Füllungen liegen. Dies ist für einen Gutachter nicht zu entscheiden. Aus diesen Dokumentationsmängeln kann das Gericht die Beweislast umkehren. Die Karteikarte dient zum einen für die Abrechnung und zum anderen als Gedächtnisstütze. Zusätzlich dokumentiert sie die Behandlung. In dieser Funktion handelt es sich um ein Dokument. Die erste Funktion der Dokumentation für die Abrechnung wird von den elektronischen Systemen vollständig erledigt. Bei der handgeführten Kartei treten dabei manchmal Mängel auf. Die Anforderungen an die Behandlungsdokumentation dafür unterliegen auch einem zeitlichen Wandel. Praxisinterne Abkürzungen sind sehr sinnvoll. Diese müssen im Rechtsstreit jedoch erklärt werden. Dazu dient die Leseabschrift. Die Abkürzungen sind vielfältig und nicht immer eindeutig. Bedeutet der Buchstabe P eine palatinale Fläche oder eine direkte Überkappung? Bedeutet O eine okklusale Fläche oder eine Oberflächenanästhesie? Was ist die Abkürzung für Prophylaxe? Prof oder Pro oder PZR? Was wurde innerhalb der Sitzung behandelt? Wenn es einen einheitlichen definierten Ablauf in der Praxis gibt, genügt der Hinweis auf diesen Ablauf. Beispielsweise: Anfärben der Belege, Erklären der Handzahnbürste mit der Basstechnik, Entfernen der Belege durch Ultraschallhandinstrumente, anschließend unterschiedliche Polierpasten und Fluoridieren. Wenn dann Abweichungen dokumentiert werden, ist das eindeutig. Im Allgemeinen ist das Adverb immer nicht empfehlenswert. Bei jedem immer gibt es Ausnahmen. Die Worte im Regelfall sind besser. Bei Ausnahmen wird dann anders gehandelt und nur das wird dokumentiert. Bei der Dokumentation ist darauf zu achten, dass auch nicht pathologische Befunde dokumentiert werden sollten. Ansonsten könnten Unklarheiten auftauchen. Zum Beispiel: War die Muskelpalpation ohne Befund oder wurde nur vergessen zu palpieren? Von allen Unterlagen, die Gerichte sprechen hier von Beweisen, die im Original aus der Hand gegeben werden, empfiehlt sich die Anfertigung von Kopien.
Leseabschrift.
Das Kernstück der Dokumentation ist die Karteikarte. Der Gutachter wünscht normalerweise eine Leseabschrift. Zunächst handelt es sich dabei um eine lesbare Abschrift der Karteikarte. Elektronische Karteikarten sind immer lesbar. Handschriftliche hingegen sind für den Praxisinhaber gut lesbar, für einen Außenstehenden jedoch häufig unverständlich.
Behandlungsstandards.
Der Zahnarzt ist verpflichtet, nach den Regeln der zahnärztlichen Kunst zu behandeln.
Merke: Der Zahnarzt schuldet dem Patienten keinen Erfolg der Behandlung.
Ob ein Patient nach Anfertigung eines neuen Zahnersatzes schmerzfrei kauen kann, steht vielleicht gar nicht in seiner Macht, wenn seine Schmerzen eher eine psychische Ursache haben. Es gibt jedoch Regeln in der Zahnmedizin, die nach aktuellem Stand allgemein anerkannt sind. Diese unterliegen einem zeitlichen Wandel. Dazu ein Beispiel. Jeder kennt aus der Historie die Black'schen Präparationsregeln. Diese sind bei den heute üblichen adhäsiven Füllungsmaterialien nicht mehr zeitgemäß und entsprechen demzufolge in einer strikten Befolgung der Regeln nicht den Regeln der zahnärztlichen Kunst. Auch die persönliche Meinung eines Hochschullehrers ist nicht die Regel der Zahnmedizin. Juristen kennen dafür den Begriff der Mindermeinung. Dies ist keine allgemein anerkannte Regel, sondern eine von einigen wenigen propagierte Vorgehensweise.
Evidenzbasierte Zahnmedizin.
Neue Erkenntnisse setzen sich auf Tagungen und in Veröffentlichungen durch und werden dann irgendwann zu den anerkannten Regeln. Wann dies geschieht, ist vom wissenschaftlichen Erkenntnisprozess abhängig. Ein Lehrbuch benötigt oft einen Zeitraum von mehreren Jahren, bis es geschrieben ist. Das dort erklärte Wissen ist mit Sicherheit korrekt, was die Grundlagen anbelangt. Was die Spitze und die Feinheiten anbelangt, vermutlich schon veraltet. Hinzu kommt, dass Lehrbücher nicht jährlich neu erscheinen.
Merke, Lehrbücher müssen nicht zwangsläufig den aktuellsten Stand der Wissenschaft darstellen. Leitlinien der DGZMK.
Die Deutsche Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde hat bereits hunderte von Stellungnahmen veröffentlicht. Diese Stellungnahmen werden im Vorstand beschlossen. Es ist also ein Beschluss, an dem alle zahnheilkundlichen Disziplinen beteiligt sind, wobei keine Einzelmeinungen im Vordergrund stehen. In diesen Stellungnahmen sind allgemeine Richtungen festgehalten. Grundsätzlich ist der Behandler auf der sicheren Seite, wenn er sich auf die Stellungnahmen bezieht und diese bei seinen Behandlungen berücksichtigt.
Merke, das Befolgen von Stellungnahmen der DGZMK bewirkt aber keine Haftungsbefreiung.
Es muss immer noch einmal selbst geprüft werden, ob das Befolgen der Stellungnahmen bei einem konkreten Patienten sinnvoll ist. Im Umkehrschluss kann auch von Stellungnahmen abgewichen werden, wenn es der Einzelfall erfordert. Im Rahmen der evidenzbasierten Medizin sind Leitlinien für einzelne Behandlungen entwickelt worden.
Verfahren auf Evidenzbasis.
Die evidenzbasierte Medizin beschreibt ein Verfahren, wie in der Medizin eine allgemein anerkannte Regel entsteht. Durch dieses stark formalisierte Vorgehen ist es nahezu unwahrscheinlich, dass sich eine persönliche Auffassung durchsetzt. Da Patientenvertreter ebenfalls eingebunden sind, ist es ausgeschlossen, dass Leitlinien zu Themen erstellt werden, die keinen Patienten interessieren.
Tipp:
Auf der Seite www.zzq-köln.de sind die neuen aktuellen Leitlinienvorhaben in der Zahnheilkunde aufgelistet. Hier kann jeder Zahnarzt oder Interessierte sich die aktuellen Entwürfe ansehen und herunterladen. Es können auch Kommentare dazu eingestellt werden. Diese werden bei der weiteren Bearbeitung von den Autoren berücksichtigt. Es ist also jeder Zahnarzt zu Wort gekommen, der meint, dass er als Experte zu diesem Thema gehört werden muss.
Allgemeiner Zahnarzt oder Spezialist.
Zu diesen allgemein anerkannten Regeln gehört zudem, dass der Zahnarzt bei der Behandlung die erforderliche Sorgfalt walten lässt.
Merke, die Anforderungen hierbei sind an Spezialisten höher als an normale Zahnärzte.
Es wird von einem Zahnarzt bei einem Notfall in der Praxis nicht erwartet, dass er so fachkompetent ist wie ein Notfallmediziner. Es wird nur erwartet, dass die für einen Zahnarzt erforderlichen Maßnahmen ergriffen werden. An die Fähigkeit, eine Diagnose zu stellen, werden andere Maßstäbe angelegt als bei einem Anästhesisten oder Notfallmediziner. Für die Tätigkeit bedeutet das: Sobald auf dem Praxisschild eine Spezialisierung ausgewiesen ist, müssen auf diesem Gebiete andere Maßstäbe erfüllt werden.
Merke, ein Fehler, der einem üblichen Zahnarzt geschehen darf, führt bei einem Spezialisten möglicherweise zu einer Haftung. Fehlerarten.
Es sind zwei Arten von Fehlern möglich. Es können Diagnosefehler unterlaufen und Therapiefehler.
Diagnosefehler.
Die Diagnosefehler bestehen häufig in unterlassenen Untersuchungen, zum Beispiel fehlende Vitalitätsproben. Aus dem Eintrag WIPR für eine vorgenommene Vitalitätstestung geht beispielsweise nicht hervor, an welchen Zähnen getestet wurde und wie das Ergebnis war. Ein Diagnosefehler, der in Rechtsstreitigkeiten anzutreffen ist, entsteht häufig bei umfangreichen Überkronungen zur Bisshebung. Diese neue Position muss vorher ausgetestet werden und vom Patienten toleriert werden.
Therapiefehler.
Die Therapiefehler bestehen bei implantologischen Versorgungen häufig darin, dass dem Patienten festsitzender Zahnersatz versprochen wurde, der sich so nicht korrekt herstellen lässt. Wird er dennoch angefertigt und funktioniert nicht, handelt es sich um einen Therapiefehler. Häufig prothetische Therapiefehler sind eine ungenügende anatomische Ausformung der prothetischen Versorgung.
Der Zahnarzt als sachverständiger Zeuge.
Häufig tritt dieser Fall ein, wenn man als nachbehandelnder Zahnarzt beteiligt ist. In diesem Fall wird der Zahnarzt nach dem Gesetz zur Entschädigung von Zeugen und Sachverständigen entschädigt. Dies deckt unter keinen Umständen den Praxisausfall. Deshalb sollte man versuchen, die Fragen, die das Gericht stellt, schriftlich zu beantworten, da dann der Ausfall in der Praxis geringer ist. Diese ins Zivilrecht gehörenden Fragen stellen den größten Teil der zahnärztlichen Fälle bei Gerichten dar.
Strafverfahren.
In Strafverfahren und bei staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen sind andere Kriterien zu beachten. Während im Zivilverfahren vom Gutachter nur die Fragen des Gerichts zu beantworten sind, wird hier der Befund des Gebisses in aller Regel vollständig ausgewertet. Im Strafverfahren muss der Sachverhalt zudem umfassend aufgeklärt werden.
Altersbestimmung.
Die Fragen zur Altersbestimmung bei der Strafmündigkeit oder bei der Berentung werden von spezialisierten Gutachtern des Arbeitskreises für forensische Odontostomatologie vorgenommen. Diese Gutachter trainieren regelmäßig an ausgesuchten Fällen. Beim Thema der Strafmündigkeit handelt es sich um die Frage, ob das Erwachsenenstrafrecht oder das Jugendstrafrecht angewandt werden soll. Der Arbeitskreis hat diese Verfahren auf wissenschaftliche Basis gestellt. Im Berentungsverfahren stellt sich die Frage, ob eine Person mit unklarem Geburtsdatum bereits berentet werden kann, also inwiefern aus zahnmedizinischer Sicht hier eine Altersschätzung vorgenommen werden kann.
Aufklärung von Tatbeständen.
Im Strafverfahren können Bissspuren an lebenden oder toten zahnmedizinisch bewertet werden.
Identifizierung von Leichen.
Ein weiteres Gebiet ist die Identifizierung unbekannter Leichen. Im Rahmen des Tsunami sind ein großer Teil der europäischen Leichen durch zahnmedizinische Untersuchungen identifiziert worden. Das Verfahren ist hierbei stark formalisiert. Die Antemortem-Befunde werden vom ersten Zahnarzt erhoben, die Postmortem-Befunde von einem zweiten und ein dritter Zahnarzt führt diese Befunde zur möglichen Identifizierung zusammen.
Aufklärung bei Unfällen oder Rohheitsdelikten.
Als Zahnarzt sollte man nur die Dinge als Tatsachen festhalten, die man wirklich entscheiden kann. Wenn der Patient berichtet, dass ihm bei dem Verkehrsunfall die Schneidezähne verloren gegangen sind, ist das auf den ersten Blick vielleicht eindeutig und der Gegner trägt die Kosten für die Implantation. Wenn sich dann später herausstellt, dass die Zähne vielleicht auch durch ungesicherte Gegenstände im Auto verloren gegangen sein könnten, hat der Patient möglicherweise eine Mitschuld und muss dann auch einen Teil der Kosten tragen.
Fazit.
Falls man als Zahnarzt in einen Rechtsstreit verwickelt wird, sollte man sich immer überlegen, was ist das Ziel? Will man Recht bekommen, koste es, was es wolle? Oder will man wirtschaftlich gewinnen? Im Klartext. Für die eingesetzte Lebenszeit den größten finanziellen Gegenwert erreichen? Ist Letzteres mit Klagen zu erreichen? Oder will man einen zufriedenen Patienten? Hier empfiehlt sich eine simple Maßnahme. Man investiere einen Bruchteil der Zeit, die später in den Rechtsstreit investiert werden müsste, in der Frage, was erwartet der Patient von meiner Behandlung? Und kann ich diese Erwartung mit meinen Fähigkeiten erfüllen? So können viele Auseinandersetzungen vor Gericht, die Zeit und Geld kosten, vermieden werden. Wir hoffen, Ihnen hat unser Podcast gefallen und wünschen Ihnen viel Spaß bei der Umsetzung. Bis zum nächsten Mal.